Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 27. August 2026.
Andreas, ich grüße dich. Wie siehst du denn aus?
Hallo Heike. Das letzte Mal warst du doch im Superwoman-T-Shirt.
Ah, das ist richtig. War das letzte Mal oder vorletztes Mal? Ich glaube, es war vorletztes Mal. Aber ist egal. Auf jeden Fall, du hast dann Wappen. Das ist ja ein bezauberndes Wappen. Dann hast du da irgendwie so zwei Farben, gelb und weiß. Würde mir persönlich nicht stehen. Du kannst das sehr gut. Es hat vermutlich irgendwas mit dem Vatikan zu tun.
Würde die ich jetzt Krone mal erkennst du doch, oder?
Natürlich.
Die paar Dreifache, die Tiara, die Papstkrone und die Schlüssel des Himmels.
Ja, okay.
Weil was sagen die uns? Die sagen uns, die Tür zum Himmel hat mindestens zwei Schlösser.
Aha.
Weil Jesus sagt zu Petrus, Tibidabo claves celorum. Ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben. Also das Himmeltor hat nicht einen Schlüssel, sondern zwei.
Das ist
Papstwappen hat zwei Schlüssel. Jetzt drehe ich mich mal um, ja, halte fest. Also
wenn man einen verliert, dann kommt man trotzdem noch rein. Das ist schon mal gut. Jetzt drehst du dich um. Oha.
Ja, weil ich drehe mich mal um, weil das sieht so sexy aus.
Oha, oha, oha. Ah, Vatikano steht hinten drauf. Also alle, die uns nicht sehen und die kein Instagram haben, weil da wird es wahrscheinlich landen. Er hat so eine Art, ist das ein Radrennshirt oder ist das so ein Harlequin-Kostüm, so ein zweifarbiges?
Bist du verrückt? Das ist ein Rattern-Shirt für den Vatikan. Das hat mir ein Freund geschenkt.
Okay, und bist du jetzt in der Nationalauswahl des Vatikan und musst jetzt für die flitzen oder nicht?
Nein, aber ich fahre ja immer mit dem Fahrrad.
Ich weiß. Das war sozusagen ein halb spaßiges Geschenk. Also du musst jetzt nicht für die antreten, aber ziehst du es denn auf der Straße an? Weil dann fährt dich ja niemand mehr um, oder?
Ja, das ist so schön gelb. Ne? Das sieht man nicht so
schön. Ja, und vor allen Dingen, es hat ja auch so eine heilige Aura natürlich.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn die Polizei immer dieses Vatikan-Wappen sieht und so. Ich glaube, das wäre super, oder?
Ich glaube, du kommst überall auch durch alle Absperrungen und so. Also wenn mal wieder so irgend so ein päpstliches Großereignis ist und du musst da unbedingt hin und du weißt, es gibt 1000 Absperrungen, dann ziehst du das an, setzt dich auf dein Fahrrad und die lassen dich überall durch.
Ja.
Ist dir das überhaupt bewusst? Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel nicht nur zum Himmelstor, der Schlüssel zu jeder Veranstaltung.
Ich habe gedacht, ich ziehe das mal an, wenn ich dich besuche, komme in Norddeutschland.
Oh, das ist auch schön. Ja, alle wundern sich hier, aber gut. Ich habe nordische Streifen extra an heute. Mehr nicht. Ein bisschen langweilig jetzt im Gegensatz zu dir, aber das ist völlig in Ordnung.
Ja, das stimmt. Das sieht so aus wie so ein Top von einem Seemann. Stimmt.
Ja, ich springe gleich aufs Schiff. Okay, was machen wir denn heute? Was ist los im Vatikan außer Hitze, Hitze, Hitze? Und der Papst war irgendwie unterwegs und du bist auch nur unterwegs, ja?
In Rimini, genau, bei CL war der Papst. Das ist die Jugendorganisation.
Also,
es hat einen Pater gegeben, einen Gründer, Visani hieß der. Der hat in den 50er Jahren so eine Jugendorganisation gegründet, die dann immer größer und größer und größer wurde. Die nennt man heute Comunione e Liberazione oder einfach nur CL, CL. Mhm. Und die machen also seit vielen Jahren so eine Art großes Fest in Rimini, weil die haben sich gedacht, die Jungs und Mädchen, die sich für die Kirche interessieren, die haben im Sommer überhaupt keine Lust, in irgendeine blöde Kirche zu gehen, dann machen wir das auch mehr.
Ja, das finde ich vernünftig, genau. Und da wollte der Papst auch mit zum Meer und ein bisschen so Jugendarbeit, ein bisschen Nachwuchssuche oder was?
Genau, die machen das seit vielen Jahren, also seit vielen Jahrzehnten. Das war immer so eine Mischung, muss ich, um ehrlich zu sein. Also es war die für viele, viele Jahrzehnte in Italien politisch wichtigste Partei, die Christdemokraten. Die sind ja untergegangen im Schmiergeldskandal, wie du weißt. Aber die waren also für vier Jahrzehnte die alles bestimmende Kraft in Italien. Die hatten ein großes Interesse daran, dass es auch Nachwuchswähler gibt. Und die sahen in diesen Jugendbewegungen, in christlichen Jugendbewegungen, vor allem dieser liberalen Bewegung Comunione e Liberazione, auch so eine, ja, so ein Wählerpotenzial. Deswegen sind die Politiker auch immer nach Rimini gefahren. Diese Rimini-Treffen waren auch immer sehr politische Treffen. Das war auch immer toll. Also, und das ist so, man würde auf Italienisch sagen, das waren Kato-Kommunisten.
Okay.
Also das ist die linke Gruppe innerhalb der Jugendbewegungen der katholischen Kirche, also links natürlich, links.
Ja, also nicht so links, wie ich jetzt hier in die Linken denke, sondern so links, wie man da sein kann, wenn man in so einer katholischen Jugendgruppe ist.
Richtig. Und der Papst hat auch was super Linkes gesagt, als er da ist.
Oha.
Was heißt er was super? Was sehr Vernünftiges hat er gesagt, aber aus der Sicht, Du weißt ja, in Italien gibt es auch Kräfte, die sind alles andere als links und die sind auch, kommen auch gerade wieder zum Vorschein. Und es geht da um Abschieberegelungen und die Deutschen wollen Flüchtlinge nach Italien zurückverfrachten. Und das gerade wieder eine große Diskussion in Europa. Und der Papst ist also nach Rimini gekommen und hat gesagt, ihr sollt bitte nicht auf die hören, wehrt euch gegen die, die sagen, ihr müsst euch abschirmen gegen alles, was anders oder fremd ist. Geht auf alles, was anders oder fremd ist, einfach zu. Geht raus in die Welt und wehrt euch gegen Leute, die sagen, ihr müsst euch gegen wehren, was nicht aus Italien ist oder nicht aus Europa
oder
ist.
Nicht aus, ja, okay, das ist ein sehr christlicher Gedanke. Ja.
Genau.
Frau Meloni war wahrscheinlich nicht so amüsiert.
Ja, genau. Also die ganzen Jungs, die also gerade wieder so eine Abschiebegeschichte machen, die fanden das natürlich nicht so gut. Aber der Papst hat also den jungen Leuten, eigentlich fand ich eine sehr schöne Rede, ich war ganz beeindruckt. Es gab auch den ersten Fehler, aber nur einen ganz kleinen leider.
Er hat einen Fehler gemacht, hat er mal nicht abgelesen oder wie?
Er hat den bei den Jugendlichen so ein bisschen improvisiert, aber es gab auch in den Vatikan-Dokumenten zum ersten Mal einen Fehler.
Nämlich?
Aber einen so kleinen Fehler. Weißt du, früher waren die Fehler von Franziskus, die waren so schön. Ich habe diese Fehler geliebt. Da habe ich dir doch schon erzählt. Franziskus im Flugzeug damals improvisiert. Wir stellen so eine völlig, völlig harmlose Frage. Heiliger Vater, wie sehen Sie denn das christliche, katholische Familienleben? Da würdest auch du als Hörerin sagen, wahnsinnig interessant, oder?
Ja, Vater, Mutter, Kind, oder?
Ja, Vater, Mutter, Kind, was soll er sagen? Und er sagte auch, also natürlich bin ich dafür, dass die Eltern ihre Kinder großziehen. Und dann sagt er auf einmal, aber ich will ja nicht, dass die Katholiken es treiben wie die Kaninchen.
Ach ja, stimmt. Da weiß man doch, was in seinem Kopf so los ist.
Dann standen wir nebeneinander und dachten, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat der Papst gesagt, die Katholiken sollen es nicht treiben wie die Kaninchen? Hatte er wirklich? Und deswegen haben wir gesagt, oh, Versprecher, wie super. Aber jetzt hat in dem Dokument bei dem Besuch in Rimini der Vatikan nur die Zahl verwechselt. Also er dankte Benedikt dem 14. in dem Dokument, aber da sollte natürlich Benedikt der 16. stehen. Aber das ist ja kein lustiger
Verschwörungskandal. Ja, gut, da kann so ein Zeichen schon mal davor oder dahinter rücken. Na gut.
Eben, ja. Also das hat er gemacht bei GL in Rimini. Macht die Audienzen in der Peterskirche, das ist jetzt wirklich schwierig, das tut mir für die Menschen, die hier drum sind, wahnsinnig leid. Das ist so schwierig wegen dieser Hitze noch. Also wir haben ja
immer noch so heiß. Ne? Bei uns sind schon so leichte Herbst-Vibes hier im Norden. Da wehen schon so die Blätter durch die Gegend und so. Es ist noch warm, aber es ist schon so irgendwie so eine andere Luft auch gerade morgens noch. Und bei dir ist immer noch, und du rennst auch jeden Tag mit Touristen durch Rom gerade, oder nicht? Wie immer eigentlich.
Genau, ja. Und es ist auch sehr schön, es sind nette, wir müssen da noch mal was zu unseren zukünftigen Gästen sagen.
Gleich. Ah, ja, machen wir gleich. Ja.
Machst du gleich? Ich wollte sagen, was mir wahnsinnig leid tut, ist, sie müssen wegen diesen 38 Grad, sind dann auch, jetzt steigt es, glaube ich, noch mal auf fast 40 Grad, es ist wirklich warm. Ich sage immer allen Gästen, kalt ist euch doch nicht. Nein. Und ich sage immer, das sind Tropennächte, herrliche Tropennächte. Das stimmt, weil die Temperatur sinkt ja auch nachts nicht mehr unter.
Ja, aber du bist ja tagsüber mit denen unterwegs. Und so ein Tropentag, ich weiß ja nicht, ob so wie so das Durchschnittsalter deiner Gästinnen ist und Gäste, aber das ist doch nicht so einfach für die, ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die finden es aber auch sehr schön. Also einige von denen hatten doch schon so Herbst-Vibes, als sie gekommen sind und waren jetzt ganz begeistert, dass alles so tropisch ist. Ich sage immer, ihr seid ja gar nicht so weit geflogen und hier ist jetzt noch richtig schön warm. Also brauchen wir gar nicht nach Tansania fliegen.
Nee.
Aber was wirklich sehr schwierig ist, mir sehr, sehr leid tut, ist, die Audienzen finden in der Peterskirche statt, wegen der Hitze. Das geht auf dem Platz nicht. Und da kommen leider wegen der Kapazität der Peterskirche, ich weiß nicht genau, wie viel sie reinlassen werden, 5.000, 6.000 vielleicht. Und das sind aber mehr. Das heißt, die Menschen stehen am Mittwochmorgen ab 4 Uhr, 4.30 Uhr an den Absperrungen, den Papst in der Peterskirche zu erleben.
Und ist es da drin denn so viel kühler? Also ist es richtig, sind ja dicke Mauern und so, oder hat sich das auch so aufgeheizt?
Es ist auch drin warm. Also ich sehe es ja sehr positiv. Jedes Mal, wenn ich dann durchgehe, denke ich, hoffentlich hält dieses Gemäuer diese Temperatur lange, weil also ich kann mich an diese bitter kalten Tage im Petersdom erinnern. Da bibberst du in der Kirchenbank wirklich und da klappern allen die Zähne.
Ach, du meinst, wenn wir dann im Dezember da sind zusammen, da wird's kalt? Warum muss ich mir meinen Kamelhaarmantel, den ich nicht habe, mitnehmen?
Also ich für deine Verhältnisse, es, also also für mich ist schön warm 35 Grad. Das ist schön.
Für mich ist schön warm 21 Grad.
Nein, ja. Also und für mich ist bitterkalt also 15 Grad. Da würde ich schon sagen, also da ziehe ich mir also Handschuhe an und einen dicken Parker und setze Kapuze auf. Also das ist für mich richtig kalt. Also ich glaube, unsere Verhältnisse sind da.
Ja, ich glaube, so wenn hier dann so minus 15 Grad sind, was wir auch schon durchaus hatten, da bist du dann raus.
Da bin ich total raus, aber das geht auch gar nicht. Also ich bin da wie, wir haben ja vor vielen, vielen Jahren versucht, eine Bougainvillea durchzubringen. Weißt du, was Bougainvilleen sind?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kenne nur die Bunga-Bunga-Partys da von deinem Berlusconi.
Nein, Heike, jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, keine Bunga-Partys. Bougainvilleen sind wunderschöne, knallbunte Pflanzen, wunderschön.
Ach so, Pflanzen, nee, da kenne ich das überhaupt
Pflanzen,
nicht.
Pflanzen, ja, die haben nur ein Problem, weil selbst bei leichtem Frost und selbst für 1-2 Stunden sind die sofort tot. Also die kannst du normalerweise, wir haben die auch in Rom in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr durchgekriegt, weil es einfach zu kalt war, weil es immer wieder mal gefroren hat. Und wir haben jetzt seit 3 Jahren eine wunderschöne Bougainvillea direkt vor dem Haus. Die fühlt sich wunderbar wohl, also die breitet sich da aus, ist verrückt. Blüht wunderschön und ich bin so ein bisschen wie die Bougainvillea, also die Bougainvillea, der geht's gut, wunderbar bei 35 Grad.
Du blühst nur ab 35 Grad.
Genau, die blüht also wie bescheuert dann, aber unter 10 Grad, dann wird ihr schon Angst und Bange.
Wirft sie alles von sich.
Und bei also Minustemperatur ist sie tot.
Ja, okay.
Also auch bei kurzen. Also deswegen, also.
Du hast ein Reiseverbot ab Oktober in Richtung Norden, ich verstehe.
Ja, also Frost ist so gar nicht unsers. Also da können wir so gar nicht mit. Also Eis dann höchstens im Glas mit Limonade, das ja.
Okay, ich verstehe. Gut, wir reden schon wieder, wir haben ja wieder so viel Zeug zu besprechen.
Wir haben versprochen, dass wir über die Europafahne reden. Aber jetzt sag doch bitte etwas über unsere wundervollen Gäste.
Ja, also unsere wundervolle Romreise, unsere Gäste kenne ich ja noch nicht, die lernen wir im Dezember kennen. Wir haben dann nur die Rückmeldung von der Zeit bekommen am nächsten Tag, also bitte keine weitere Werbung machen, weil wir sind ausverkauft. Und wir dachten so, ups, das ging jetzt aber ein bisschen schnell. Und die Warteliste ist auch da. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall mit 30 Menschen im Dezember über den römischen Weihnachtsmarkt flanieren. Und ich im dicken Mantel, du im in diesem T-Shirt. Und dann machen wir uns das nett. Ja.
Genau.
Oder?
Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken, also dass wir eine so tolle Resonanz bekommen hat. Sowohl mich, Heike, aber auch das ganze Team. Auch die Kollegen bei der Zeit so gefreut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben aber auch gemerkt, dass das Interesse so groß ist, werden wir im nächsten Jahr auch auf andere Art und Weise diese Reisen weiter anbieten.
Ja, genau. Und auch noch so Reisen anbieten, hoffentlich, die einfach auch mal neue Programmpunkte enthalten.
Genau. Weil
das ist ja jetzt, ist jetzt der Klassiker, aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die schreiben uns ja auch, die sagen, die Klassiker kennen wir, aber wir könnten ja auch noch mal so ein bisschen so behind the scenes, sag ich mal. Also hinter den Kulissen noch mal ein paar andere Wege und so.
Ich würde ja gerne so eine große Wundertour machen. Das Blut, also eins meiner Lieblingswunder ist ja das Wundermann der heiligen Christina. Also meine Frau, wie du weißt, heißt ja Kerstin. Kerstin ist ja die, das darf ich sagen, die Verballhornung des Namens Christina. Und die heilige Christina, die ist deswegen so toll, weil die ist am Bolzenersee, also ist also das Heiligtum von der heiligen Christina. Und die ist, soweit ich mich erinnere, hat ihr Vater auf 24 Art und Weise versucht, sie umzubringen.
Ihr Vater hat versucht, seine eigene Tochter umzubringen?
24 Mal und es hat nie geklappt.
Aber das ist jetzt nicht das Wunder. Oder ist das schon das Wunder, dass es nicht geklappt
hat? Das ist das Wunder. Also hat sie einen Stein um den Hals gehängt, in den See geworfen.
Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Genau, das ist genau. Ja ganz, ganz gruselig. Ja.
Ganz tolles Wunder. Und das Blutwunder in Neapel haben wir ja noch. Die Wunder in Oviedo. Ich würde so gerne mal mit der. Aber wie gesagt, wir überlegen uns da was und wir werden
Ja, aber das wäre ja eine Weltreise, ist das schon klar. Ne? Wir müssen ja Südamerika, alles müssen wir abgrasen, wenn wir zu diesen ganzen Wundern wollen und nach Lourdes und was weiß ich. Ja.
Jetzt bleiben wir erstmal in Italien und rund um Italien, das ist Essen besser, alles ist schön. Mhm. Das Wetter ist gut, wie du weißt. Und ich werde mal sehen, also Assisi ist ja noch so eine Geschichte, wo wir drüber nachdenken.
Ja, das wäre auch toll. Auch schon, wir müssen ja zu Carlo, auch damit unsere Internetverbindung besser wird, haben wir ja gemerkt.
Richtig, also da ist die ganze Menge Luft nach oben, das machen wir auch noch. Mhm. Aber jetzt waren wir, haben jetzt gedankt für die Reise. Jetzt haben wir gesagt, der Papst war. Ich habe heute Peter so heute gesagt, Generalaudienz, das ist wirklich schwierig. Die Menschen stehen, also wie gesagt, um 4 an. Mhm. Die auch früh aufstehen, also um 7, ist ja auch nicht so spät, und zur Audienz gehen wollen, die beginnt ja erst um 9, die kommen meistens nicht mehr rein. Also es gibt leider, traurig, also ich sehe jetzt wirklich tiefst enttäuschte Menschen, die sich um 6 aus dem Bett gequält haben, auf das Frühstück im Hotel verzichtet haben, zum Petersdom gelaufen sind. Und denen haben die Wachmannschaften dann gesagt, leider, die Kirche ist voll. Sie können an der Audienz leider nicht mehr teilnehmen. Und es ist aber nicht zu ändern, weil der Papst kann die Audienz auf dem Platz einfach nicht machen. Das geht einfach nicht.
Ach Mensch. Und du hast vorhin, ganz kurz bevor wir anfingen aufzuzeichnen, zu mir gesagt, also heute habe ich was erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Das erzähle ich aber nicht. So, und jetzt habe ich dich direkt in der Leitung. Und wenn ich jetzt sage, das erzählst du mir jetzt aber doch, dann kannst du ja eigentlich nicht weg, ne? Was war denn los heute?
Das ist mir unangenehm, nochmal zu schreiben.
Ach, na los. So unangenehm, also ist es dir passiert? Ist es einem deiner Gäste passiert? Nein, was war denn heute?
Einer Gästin.
Okay, aber es ist jetzt nicht peinlich für die Gästin wieder, weil dann müssen wir das, können wir das nicht erzählen, oder doch?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir das erzählen können. Das ist nicht wirklich, ja, es ist eher peinlich für die Leute am Eingang, würde ich sagen. Also,
ach so.
Es war so, es ist sehr, sehr warm. Mhm. Es ist halt wirklich warm. Du kannst es drehen und
es wenden. Es ist heiß.
Es ist heiß. Es ist wirklich. Es geht also deutlich über 35 Grad. Und ich habe also morgens diese Gruppe empfangen, habe mit denen unterhalten. Das ist auch alles sehr nett. Mir ist auch überhaupt nichts aufgefallen. Also alles gut, alle freien, alle not gut gelaunt. Mhm. Sind dann auf die Peterskirche zugegangen. Und dann fiel mir leider nicht auf, dass eine Dame, die auch in die Kirche wollte, hatte einen weißes, leichtes Leinenkleid an. Mhm. Und das war eigentlich okay. Also, war ein Leinenkleid. Hast du wahrscheinlich auch im Schrank. Hast du ein Leinenkleid im Schrank?
Ich glaube nicht. So Kleider, die hängen so ganz hinten. Leinenkleid, keine Ahnung. Egal, ein weißes Leinenkleid auf jeden Fall nicht. Das können wir schon mal ausschließen.
Die hat ein weißes Leinenkleid an und dann raunte mir jemand am Eingang, der mich kennt und der wusste, dass ich mit den Leuten dort reingehen will, zu sagen, die Dame hat keinen BH an.
Okay, und das Leinenkleid war sehr durchsichtig, möchtest du damit sagen, offensichtlich. Also es ist dir nicht aufgefallen, aber dem Menschen am Eingang.
Als ich dann nochmal drüber nachdachte oder nochmal nachguckte, dachte ich, stimmt, das ist durchsichtig. Mhm.
Okay.
Und dann bin ich mit ihr losgegangen. Am Petersdom gibt es leider keine Geschäfte, wo du sowas erwerben kannst. Mhm.
Ja, aber du kannst einfach so ein großes Tuch kaufen und das dann umhängen.
Ja, ich hatte ihr auch vorgeschlagen, sich eine Jacke anzuziehen. Ja. Aber sie hat gesagt, ich kann bei 38 Grad im Schatten einfach keine Jacke ertragen. Das geht aber. Das kann ich auch verstehen. Also die konnte jetzt wirklich nicht sich dann Wolljäckchen anziehen. Mhm. Und dann sind wir in ein Geschäft gegangen in der Nähe und da hat sie sich einen BH gekauft.
Ach, das ist aber auch wieder der Wahnsinn. Aber ist das nicht auch ganz schön doof, dass Frauen da wieder so unter Druck stehen? Ich meine, es sind einfach nur Brüste.
Ja.
Ich meine, wo ist denn der große Unterschied? Manchmal denke ich auch so, wenn ich so nackte Männerbrüste sehe, ne, so ältere nackte Männerbrüste, schön, dass wir jetzt in diesem Podcast drüber sprechen, da denke ich, wenn du jetzt nicht wüsstest, was sonst an diesem Körper dranhängt, könntest du überhaupt keinen Unterschied zu Frauenbrüsten sehen. Weil die, wenn die so ein bisschen dicker sind und so und dann ist es so ein bisschen gefüllter und hängt so ein bisschen, du würdest eigentlich überhaupt keinen Unterschied sehen.
Stimmt.
Die einen Brüste sind sexualisiert, die anderen nicht. Das ist doch super nervig.
Ja, ich habe also zwei Freunde, die sind auch eher ein bisschen füllig. Mhm. Die machen sich auch darüber lustig, dass sie mehr Brust haben als ihre Frauen. Das stimmt.
Ja. Ich frage, ob die Frauen das auch so lustig finden, aber gut.
Das weiß ich nicht genau, ob die das lustig sind. Die lachen bisher zumindest immer mit. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, was ich tun sollte, außer die Dame wollte gerne mit in die Kirche. Und ich habe dann gesagt, also wissen Sie, das ist in der Nähe vom Petersdom, kannst du das nicht kaufen, aber ein paar Straßen weiter habe ich sie dann in ein Geschäft geführt und dann hat sie das Problem erlebt. Und
also das ist ja auch wirklich, vor allem musst du erstmal dein BH finden, musst du ihn dann noch anprobieren, dann musst du die richtige Größe finden, das ist alles gar nicht so einfach, ob du es glaubst oder nicht. Aber gut.
Ich bin da nicht so versiert.
Nee, ist auch egal, ist jetzt auch nicht unser Thema. Und war ihr das denn unangenehm, dass du das dann auch noch ansprechen musstest? Oder war sie so, ach so, ich dachte, ich mach mal heute ein bisschen.
Die war total relaxed.
Ja, siehst du, das ist ja schon mal gut.
Die hat
ja
also überhaupt nichts dazu gesagt. Ja. Die fand das total lustig eher. Also im Gegenteil, die hat, ich glaube, die hat das, ich habe dann, ich bin da mit ihr mitgegangen, ich habe das, die fand das ganz entspannt. Die hat gesagt, ach, wissen Sie, wir sind ja so ein bisschen Promi und ich gehe jetzt mit dem Promi-BH kaufen, ist nicht lustig.
Ja, oh Gott, der peinlichste Tag in deiner ganzen Karriere, deiner Vatikan-Karriere.
Das war mir überhaupt kein bisschen peinlich. Also ich,
ach so, das nicht, okay.
Ich bin, also ich bin nicht mit in das Geschäft gegangen, so ist das nicht. Also ich habe sie da hingebracht.
Nein, und nicht mit in die Umkleide, das ist mir schon klar. Gut. Ach, das ist, ach Gott, ja. Also wir lernen daraus, wir brauchen mehr BH-Geschäfte direkt vom Vatikan oder aber die Leute sollen sich da mal ein bisschen entspannen.
Genau.
Gut. Ach, jetzt, was für eine schöne Geschichte. Gut.
Ja.
So, und jetzt hast du noch irgendwelche Wunder heute im Angebot. Du wolltest mir was von der Europa fahren und diesen ganzen Sternen erzählen und
ja,
so.
Ja, wir müssen jetzt, wir haben das ja angekündigt, dass wir heute über die Europafahne reden wollen. Aber ich wollte noch über zwei Kleinigkeiten reden, weil sie Vatikan-Geflüster heißt. Ich habe ja heute extra mein Vatikan-T-Shirt an, wie du siehst.
Ja, es ist sensationell.
Weil Leo der 14. hat sich verewigt.
Aha. Was hat er gemacht?
Weißt du, das ist ja immer so, als Papst, nehmen wir mal an, du bist wirklich ein toller Papst.
Mhm.
Dann gibt es nachher Seiten in den Geschichtsbüchern über dich und das ist ja auch schön. Aber als Papst hast du ja die Möglichkeit, in die Geschichte einzugehen und man wird in Jahrhunderten noch an deinen Namen denken.
Ja, genau. Also muss er sich doch gar nicht verewigen.
Sag's mal so. Du hast die Chance. Anders als, also wie in Deutschland zum Beispiel Gesundheitsminister bist, kannst du ein Kind adoptieren und fliegst raus.
Ja, genau. Du kannst unangenehm auffahren, genau. Und du kannst natürlich auch was Vernünftiges, was Anständiges versuchen zu tun, so ein bisschen so das System retten.
Richtig, aber der Gesundheitsminister, der wird jetzt ja nicht irgendwo in Berlin, weiß ich nicht, auf einem, in irgendeiner Art und Weise in einer übergroßen, lebensgroßen Statue zum Beispiel verewigt.
Nee, das im Normalfall nicht. Aber so ein Papst wird doch immer, egal ob er jetzt gut oder schlecht wird, der wird doch immer da irgendwo verewigt. Die sind doch, eure Päpste sind doch so wichtig.
Ja, aber das ist natürlich so, natürlich juckt es dir in den Fingern als Papst. Aha. Also Beispiel, Paul der V., Borghese, da müssen wir auch noch mal drüber reden, war zufällig Papst, als die Fassade des Petersdoms gebaut wurde. Jetzt hätte der natürlich sagen können, der Petersdom ist das Grab von Petrus. Auf die Fassade schreiben wir seinen Namen.
Jupp.
Und zwar auch noch richtig, auf Hebräisch, Shimon bar Jona, Shimon Sohn des Jonas. Hier ist sein großer Tempel.
Okay.
Was macht Paul der V.? Er schreibt seinen eigenen Namen auf die Fassade. Paul der V. aus der Familie Borghese, Römer. Steht da drauf. Ist auch noch gelogen. Weil der war gar kein Römer. Der stand im Adelsregister der Stadt Siena und über den haben sie alle lustig gemacht, weil die gesagt haben, das ist doch der mit den Lehmklumpen am Stiefel, das ist doch ein Bauerndeck. Und um sich zu rächen, hat der auf den Petersdom geschrieben, Paul der V. Römer.
Okay, auch Päpste können eitel sein.
Richtig, also wenn jetzt jemand aus der Familie Borghese, die gibt es ja noch, am Petersdom vorbeigeht, können die sagen, schau mal, dort steht seit Jahrhunderten unser Name.
Mhm.
Und wenn du jetzt Papst bist, kannst du natürlich sagen, ich könnte mich ja jetzt auch für alle Zeiten verewigen.
Ja.
Das ist ja kein Problem. Also als Bundeskanzler wirst du ja auch nicht so, das ist doch keine überlebensgroße Statue im Zentrum von Berlin,
nee,
oder?
Nee, also sowohl bei Merz als auch bei den anderen letzten Kanzlern. Ja gut, Frau Merkel, ja, die kriegt ihre Bilder und so. Aber so jetzt aktuell und Scholz, ich glaube, da wird nicht viel passieren. Nee.
Siehst du, und heute habe ich gemerkt, dass er sich verewigt hat. Nämlich in der Eingangshalle des Petersdoms, immerhin ein Gebäude, das im Jahr 400 Jahre alt wird, hat er eine Tafel anbringen lassen.
Ach.
Also auch solange der Petersdom steht, hoffentlich noch viele Jahrhunderte, wird man sagen, schaut, diese Tafel angebracht von Papst Leo dem 14.
Ja, und was steht da drauf?
Da steht, er hat die Idee gehabt und ich finde sie gut. Ich bin ein großer Freund von dieser Idee. Auf dieser Tafel ist die Liste aller Päpste, die in der Peterskirche begraben wurden.
Ah, okay, das ist ja mal übersichtlich. Ja.
Kann man jetzt gucken und sagen, guck mal, also wer ist hier alles begraben und wer ist hier auch nicht begraben. Zum Beispiel sein Vorgänger Leo der 13. ist ja in der Lateransbasilika begraben. Also diese Tafel, da steht jetzt auch sein Name. Leo der 14. hat das also entschlossen und jetzt ist hier diese große Tafel.
Ah, okay. Also er steht eigentlich nicht drauf, weil er ja noch nicht begraben ist, sondern sehr, sehr lebendig. Und gleichzeitig steht er drauf, weil er die Idee hatte.
Richtig.
Das ist ja ganz schön geschickt.
Genau.
Meinst du, der will sich da begraben lassen auch? Will er damit drauf auf die Tafel?
Bestimmt.
Ja.
Glaube ich auch. Also ich hoffe, dass ihm das noch lange nicht blüht. Aber wie gesagt, die Tafel hängt da jetzt. Und es gibt noch was, was in der Peterskirche ich mit großer Freude beachte. Das ist diese sogenannte Segensbütchen.
Segensbütchen. Ich kenne nur die Bütchen aus dem Ruhrgebiet. Die Bütchen, da erzählen immer alle von aus dem Ruhrgebiet. Das ist so eine Art Kiosk und da kannst du dir da deine Süßigkeiten zusammenstellen.
Richtig. Und es gibt also in der Peterskirche so einen kleinen Glaskasten. Mhm. Da sitzt ein Priester drin und der segnet Leute, die kommen.
Ah, kommt der auch aus dem Ruhrgebiet?
Nein, der heute dazu zu Gange war, der kam, glaube ich, aus Norditalien.
Ach so.
Hm. Ich habe eine wunderschöne Szene, da kann man sich in die Schlange stellen. Dann sagen also, guten Tag, ich heiße Heike Kleen, mein Mann heißt, was weiß ich, wie heißt dein Mann?
Das sage ich hier nicht. Meine Familie, das Schöne ist, dass meine Familie mit ihren Namen, und die haben auch alle andere Nachnamen als ich, alle drei, die tauchen so gar nicht auf in der Öffentlichkeit.
Gut, also ich bin Heike Kleen und das ist mein Mann und das sind meine Kinder. Und können Sie die bitte mal segnen? Und dann stellt er sich also hin und hebt die segnenden Hände und segnet die alle.
Gut.
Und danach unterhält er sich auch ein bisschen, immer so ein bisschen kurz mit der Familie.
Okay, und was habe ich dafür bezahlt? So 5 Euro pro Kopf oder was kostet so ein Segen?
Gar nichts.
Ach so, das kostet gar nichts. Ach, das verwirrt mich ja jetzt. Habe ich jetzt irgendwie anders eingeschätzt. Gut, also mit der segnet mich umsonst und ich persönlich gehe dann gesegnet und gesichert durch den Tag. Oder was habe ich denn jetzt davon?
Du bist dann gesegnet.
Ja, wie spüre ich das denn? Geht es mir dann besser mental, körperlich? Passiert mir nichts mehr? Oder fühle ich mich einfach so, wie so, weiß ich auch nicht, wieder auferstanden? Gar nicht. Ich bin gesegnet. Ich muss, glaube ich, katholisch sein, um das richtig fühlen zu können. Kann das sein?
Wir probieren es. Was hältst du davon?
Du segnest mich jetzt?
Nein, nicht ich.
Wir gehen dann, wenn wir im Dezember da sind.
Wenn wir im Dezember kommen, gehen wir mit der ganzen Gruppe dorthin.
Ich dachte, also mit dem Shirt hättest du mich auch so segnen können. Und dann wird jeder Einzelne gesegnet, meinst du?
Jeder, der es möchte. Und du bitte lässt dich segnen. Und danach kannst du mir sagen, wie du dich anfühlst.
Wie ich mich anfühle, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber wie ich mich fühle, okay. Es mache ich aber nur dir zuliebe.
Ja, das wäre super. Gut. Und heute war da eine ganz tolle Szene. Ich fand die ganz reizend. Also es war so eine sehr nette, junge Familie. Also Vater, Mutter, 2 Kinder. Mhm. Und der Pfarrer segnete die also auch und sagte dann zu den beiden Kindern, ach, das ist ja nett, ihr begleitet eure Eltern hier in diese wunderschöne Kirche, in diese wunderschöne Stadt Rom und in diesen imposanten Petersdom. Und dann sagte das Kind, Rom finde ich furchtbar. Und dann sagte der Priester, ja, warum das denn, mein Kleiner? Venedig ist viel schöner. Ja, aber warum findest du Rom denn so furchtbar? Hier muss man ständig in die Kirche.
Das hätte meine Tochter sagen können. Ich war mal in der Kirche irgendwo in Südtirol und dann sagt sie, was haben die eigentlich immer hier mit ihrem Jesus? Das war auch super.
Siehst du, und deswegen auch als segnender Pfarrer hast du es in der Peterskirche nicht leicht. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem, was wir versprochen haben. Wir haben jetzt gesagt, Papst in Rimini, Papst genialer Generalaudienz, Papst ist großer Befürworter dieses Segensbütchens im Petersdom. Aber wir kommen jetzt zu deinem Lieblingsthema und zwar einer ganzen Reihe von Wundern.
Ich lehne mich entspannt zurück und du überraschst mich mit neuen Wundern.
Also das Tolle an dem ersten Wunder, um das es geht, ist eines der interessantesten Wunder überhaupt. Das geschah in Paris im 19. Jahrhundert in einer Straße, die heißt Rue de Bac. Und dort gab es eine Schwester, Catherine Labouré, und die hat eine unglaubliche Marienerscheinung in dieser Kirche in der Rue de Bac. Die ist aus 2 Gründen unglaublich. Der erste Grund ist, es ist eine unglaublich lange Marienerscheinung.
Oh, okay. Also Maria hatte richtig Zeit. Wie lange war die da?
1,5 Stunden.
Oh, ja, das ist schon echt lang.
Also zum Beispiel in Fatima spricht die Mutter Gottes mit den Kindern ja immer so 1-2 Minuten. In Lourdes sagt die Mutter Gottes ja erstmal gar nicht, wer sie ist, sondern die Kleine, die sie sieht, sagt, das ist so eine helle Frau. Dann spricht die Mutter Gottes so wenige Augenblicke mit ihr. Bei Marienerscheinungen ist das in der Regel so, dass die Mutter Gottes sich auf 2-3 Sätze beschränkt. Aber in der Rue de Bac,
da war Gesprächsbedarf. Meine Güte, was hat die denn alles erzählt?
Ja, sie hat was total Interessantes erzählt. Sie hat erzählt, dass sie möchte, dass einem eine Medaille geprägt wird.
Die wollte Geld?
Nein, die wollte kein Geld.
Okay. Okay, sie wollte, dass eine Medaille geprägt wird. Okay.
Eine Medaille.
Maria wird da so, der scheint da so, das stelle ich mir dann ja so vor, wie so ein Licht oder so mit so einem Umriss, so sehe ich das dann vor mir. So ist das immer in meinen Marienerscheinungen. Und dann sagt sie so, sie möchte eine Medaille und dir soll was drauf geprägt werden. Und wollte sie die dann mitnehmen oder was? Oder soll die unter die Leute?
Also in dieser Rue du Bac erscheint die Mutter Gottes angeblich lebensgroß. Mhm. Also die Mutter Gottes Erscheinung in Fatima, da ist die Mutter Gottes ja relativ klein. Die sitzt auf einem Ast und dieser Ast, habe ich dir glaube ich schon mal erklärt, ist ja der Beweis für die echte Erscheinung und nicht die innere Erscheinung. Mhm. Weißt du noch den Unterschied?
Naja, entweder ist sie real sozusagen körperlich da oder sie ist halt eher so empfunden.
Richtig. Die reale Entscheidung ist in Fatima deswegen so wichtig, weil die Mutter Gottes setzt sich auf einen Ast und der Ast biegt sich nach unten.
Mhm. Wir wissen ja, Maria ist ja körperlich da.
Richtig.
Die kommt ja aus dem Himmel, die ist ja die Einzige, die so komplett körperlich, deswegen braucht die auch so eine Medaille.
Genau, also sie kommt in Fatima hin, setzt sich auf den Ast. So, und weil man sieht, wie dieser Ast sich nach unten beugt, ist es eine reale Erscheinung. Wenn du jetzt nur sagst, ich habe Maria gesehen, aber es ist nichts Reales, sondern sozusagen nur in deinen Träumen, das ist was anderes.
Okay.
Und in der Rue du Bac erscheint die Mutter Gottes also lebensgroß und sagt der Schwester Katharine, ich möchte, dass diese Medaille geprägt wird. Und beschreibt ja auch, wie die aussehen soll. Also da ist also eine Kugel drauf, ein Globus, das ist die Mutter Gottes auf der einen Seite, beschreibt auch die Rückseite. Und diese Schwester,
Katharine,
macht das auch.
Ja.
Die begibt das also in Auftrag und sorgt dafür, dass diese Münze geprägt wird.
Ach, und dann haben die so einen Treffpunkt vereinbart, dass Maria sagt, ich komme dann in der Woche wieder und dann nehme ich die Medaille mit in den Himmel, oder wie?
Nein, sie soll diese Münzen erstmal prägen und sie werden an die Gläubigen verteilt.
Ach so, mehrere Münzen. Ah.
Ja, das werden ganz viele. Ich glaube, im ersten Rutsch sind über 1000 Münzen geprägt worden und die sind dann verteilt worden.
Ach, das ist ja richtig so Robin Hood-mäßig, so an die Armen dann.
Genau. Und bei den Ausbrüchen von Epidemien in Paris sind die Menschen, die diese Münze in der Tasche hatten, angeblich immer von den Epidemien verschont geblieben.
Hm, gut.
Nicht schlecht, oder?
Nehme ich jetzt mal so hin. Ja, interessant.
Siehst du? Und interessant ist die Frau sowieso, weil sie, diese Catherine Laburé, hat schon als Kind von einem Heiligen geträumt, nämlich von Vincent de Paul.
Oh, das klingt so schön, wie du das sagst.
Einsichtig. Oder wie die Deutschen sagen, Vinzenz von Paul. Ist also ein Ordensgründer. Und das ist deswegen ein total interessanter Ordensgründer, weil er einer von den ganz wenigen Ordensgründern ist, die versklavt wurden.
Also erstmal kannte sie den dann? War das die gleiche Zeit oder träumt sie von dem, obwohl sie den eigentlich gar nicht kennen kann? Also
der ist zu dem Zeitpunkt schon 150 Jahre tot.
Ah, ja,
also der
okay.
ist schon lange tot. Der gründet aber mehrere Orden. Auch den Orden, in den sie eintritt.
Okay, also sie träumt als Kind und dann sagt man, da muss sie jetzt rein als Nonne, so, weil sie davon geträumt hat.
Genau. Und dieser Vincent de Paul ist deswegen so interessant, weil er angeblich eines der erstaunlichsten Wunder erlebt hat. Der wird also auf einer Schiffsreise, der macht eine Schiffsreise, ist katholischer Priester, an der französischen Küste und wird gefangen genommen von muslimischen Piraten und die verschleppen ihn nach Tunis.
Oh.
Und dort wird er Sklave.
Das ist jetzt aber noch nicht das Wunder, hoffentlich.
Nein, er ist also 2 Jahre Sklave. Das ist also nicht so schön, Sklave zu sein. Aber weil er so ein sanftes Wesen hat und angeblich auch Wunder erlebt, bekehrt sich sein Besitzer zum Christentum und lässt ihn nach 2 Jahren frei.
Okay, das ist dann das Wunder?
Genau.
Okay.
Also Vincent de Paul, kann man sich gut merken, war mal Sklave in Tunis.
Also da ist ja wieder schwer was los. Und diese Katharine also träumt als Kind von dem und später wird sie Nonne und dann sitzt sie in der Kirche und dann kommt Maria und bleibt da erstmal 1,5 Stunden und erklärt ihr 1,5 Stunden lang und breit, wie die Münzen auszusehen haben. Ich meine, das kann sie sich ja Katharine einfach auch ausdenken und damit was Gutes tun. Aber man hat ihr offensichtlich so geglaubt, dass man das auch wirklich gemacht hat. Das ist ganz erstaunlich.
Genau, genau. Man ist also ganz überzeugt davon, dass sie das gemacht hat. Und das ist auch ganz toll, weil das wird eine Riesenbewegung innerhalb von Frankreich, also diese Kapelle in der Rue du Bac wird ganz berühmt, Katharine wird ganz berühmt und alle reden also von dieser wundertätigen Münze. Und Münzen Also das ist so klein, das ist keine Münze, das sind so kleine Anhänger aus Metall, ne?
Ja, okay. Aber ganz kurz nochmal, entschuldige. Wie kann die das denn jetzt beweisen, dass das da wirklich eine Marienerscheinung ist? Ich meine, es könnte doch jetzt jede Nonne, könnte doch zum Papst gehen und sagen, also letzte Nacht habe ich da doch so Maria getroffen und die hat mir erzählt, dass wir jetzt, keine Ahnung, was irgendwas ganz hier alles komplett verändern müssen in diesem System und alle das und das bekommen und so. Also das ist doch, man braucht doch immer, man glaubt das doch nicht so schnell oder glaubt man Nonnen schneller als einfach Kindern auf dem Feld.
Also das ist wirklich ein großes Problem, was du ansprichst, weil dieses Wunder in der Rue du Bac ist nie offiziell anerkannt worden, weil die Gute ist leider viel zu früh gestorben. Die war relativ schnell tot und konnte deswegen zu dem Wunder nicht mehr befragt werden. Und weil sie nicht mehr befragt werden konnte, hat man gesagt, also wir können jetzt schwer was über das Wunder sagen, aber weil der Papst, die Päpste geglaubt haben, dass alles stimmt, hat man sie heilig gesprochen. Deswegen ist sie eine Heilige.
Na gut.
Also es ist so eine Art, wie soll ich das sagen, Pattsituation. Auf der einen Seite heilig, auf der anderen Seite ist es wunderlich anerkannt worden, aber diese Münzen haben, also diese Amulette haben sehr viel Gutes getan. Und deswegen ist das alles super gewesen.
Also mir wird das reichen, um nach Paris zu fliegen, so als Grund.
Eben, wir könnten, ja, genau. Oder? Aber dann, jetzt fängt es gerade erst richtig an mit dem Wunder. Jetzt wird es gerade erst richtig interessant, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Erstmal diese kleinen Medaillons, die hat auch Mutter Teresa immer verteilt.
Ach so, die fand das ganz gut, so diese Art und Weise des Gutes Tuns, wie auch immer man das jetzt sagt. Also das hat die sozusagen von Katharine adaptiert und gesagt, so kleine Medaillen und wenn man die in der Tasche hat und so.
Also wenn du Mutter Teresa getroffen hast, also Mutter Teresa weißt du ja, das war so ein ganz kleines.
Die kenne selbst ich, genau. Hast du sie mal getroffen persönlich?
Ja. Ich habe sie getroffen, weil sie hoch umstritten war und es gab jede Menge Gegner von Mutter Teresa und ich war dann irgendwann mal ziemlich interessant, fand ich es ziemlich interessant, mal rauszufinden, ob da wirklich was dran ist. Also an diesen wirklich heftigen Anklagen gegen sie. Also es gab man hat sie beschuldigt. Die Menschen, du kennst ja, dass sie in Kalkutta dieses Kloster hatte. Ja. Und sie ist also beschuldigt worden, dass sie diese wirklich Ärmsten der Armen, die auf der Straße starben, in ihr Kloster gebracht hat, aber statt zu versorgen, ihnen eine minimale medizinische Versorgung angedeihen zu lassen, um zu verhindern, dass sie dort sterben, sich um ihr Seelenheil gekümmert hat, aber viel zu wenig um ihren medizinischen Zustand. Und das hat man ihr viele Jahre lang immer vorgehalten, hat gesagt, man kann sie nicht selig und nicht heilig sprechen, weil das ist nicht okay. Und Mutter Teresa hat dann wenn man sie traf, also dieses kleine Persönchen, diese kleinen Medaillons verteilt. Also ganz viele. Sie hatte so ein, soll ich das sagen, das war so ein Beutelchen. Und diese Dinger waren ja auch nicht schwer. Die waren gar nicht unähnlich diesem allerheiligsten Medaillon, das ist von der Catherine Labouré. Das ist sehr ähnlich gewesen.
Okay.
Also ich dachte, das interessiert dich doch, Marienwunder, ne? Du bist doch so jemand.
Ja, auf jeden Fall. Und sag mal, die meisten Marienerscheinungen, also es erscheint Maria eigentlich eher also häufiger anderen Frauen oder auch Kindern oder Männern. Gibt es da eigentlich so eine Statistik?
Das ist eine super gute Frage, weil Maria erscheint relativ häufig Kindern. Mhm. Und Maria, also die berühmtesten Wunder in Fatima und in
Fatima, genau.
Lourdes sind es Kinder oder sehr junge Menschen. Und es gibt jede Menge Nonnen, denen die Mutter Gottes erscheint. Also häufig viel mehr Nonnen als Patres. Und es gibt in der Regel, sind die Marienerscheinungen tatsächlich sehr frauenlastig.
Okay, und erscheint sie aber auch mal Frauen, die jetzt nicht der katholischen Kirche oder überhaupt der Kirche angehören, irgendeiner christlichen Kirche? Oder erscheint sie nur denen, die auch sowieso damit in Berührung sind?
Das ist das interessanteste Wunder von allen. Aber ich weiß nicht genau, ob wir diese Reise mal machen können, weil das ist in Kairo.
Ach so, in Kairo, wem erscheint sie da?
In Kairo gibt es eine, ja, gar nicht so große koptische Kirche. Und die Mutter Gottes ist da auf dem Dach.
Auf dem Dach, ist ja auch nicht so gut. Weil ich meine, die ist ja aus Fleisch und Blut, die darf da ja nicht runterfallen.
Sie läuft über das Dach.
Aha.
Also wochenlang.
Was? Moment, da müssen wir jetzt nochmal eben ansetzen.
Ja.
Die Mutter Gottes erscheint in Kairo auf einem Dach und läuft da wochenlang hin und her.
Richtig.
Und alle sehen sie und woher weiß man, dass es die Mutter Gottes ist und nicht irgendjemand anders?
Es gibt davon Fotos.
Fotos.
Ja, es gibt Fotos. Es gibt Fotos von diesen Erscheinungen also es gibt Bilder. Da sieht man einen, ja, ich würde sagen, Schatten. Mhm. Der sieht in der Tat, wenn man so will, wie eine Erscheinung aus. Und das gilt als Wunder dieses Vororts von Kairo.
Ist das anerkannt?
In der koptischen Kirche schon, das ist ja keine katholische Kirche. Ja. Eine koptische christliche Kirche.
Und was hat die da so gemacht? Da muss sie ja irgendwas auch gesagt haben, sonst würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass es Maria ist, sondern würde sagen, die Katze auf dem heißen Blechdach.
Ja, genau. Sie hat also darum gebeten, dass gebetet wird. Und diese Erscheinungen, man hat eine ganze Zeit lang gedacht, das finde ich an diesem Wunder so interessant, das sei ein fieser, gemeiner Trick. Also irgendjemand hätte mit Lampen, Laternen diese Erscheinung auf dem Dach manipuliert. Mhm. Und deswegen, das war unter der Zeit des, man darf glaube ich sagen, Diktators Nasser, der hat gesagt, wir schalten in dem ganzen Stadtviertel den Strom ab.
Ah, und dann gucken wir mal, ob sie immer noch leuchtet.
Richtig, weil wenn der Fiese mit der Lampe dieses Zeugs erscheinen lässt, dann hat er ja auch keinen Strom.
Also in welchem Jahr befinden wir uns überhaupt gerade mal?
Dieses unglaubliche Wunder in dem Stadtteil von Kairo-Zeitun war im Jahr 1968.
Okay, aber Taschenlampen gab es ja auch schon. Die kann man sich ja durchaus unter sein Gewand stecken.
Ja, aber diese Erscheinung wäre mit einer Taschenlampe nicht möglich gewesen, weil die viel zu groß war.
Ach was. Und Vollmond war auch nicht.
Nein, Vollmond war auch nicht. Deswegen gilt das Wunder von Kairo. Also wir können das nächste Mal, sollen wir mal extra deswegen, da hat man sich ja mal gefragt, weil es gibt, wie du weißt, ja viele Muslime, warum die Mutter Gottes so vielen Muslimen erschienen ist.
Ach so, ist die mehr Muslimen als jetzt Katholiken erschienen?
Naja, also in Kairo, wie du weißt, ist die Wahrscheinlichkeit, einem Katholiken zu erscheinen, sehr gering.
Relativ gering, genau.
Muslime gibt es aber viele Millionen. Und deswegen, weil du fragtest, erscheint die Mutter Gottes manchmal auch nicht Christen. Das berühmteste Wunder ist, wie gesagt, das von Kairo. Aber jetzt müssen wir zurückkommen zu unserer Katharin mit den Münzen.
Ach so, mit der waren wir noch gar nicht fertig. Also die musste erstmal anderthalb Stunden reden. Da war ganz dringend, also unter Frauen musste man erstmal so einiges besprechen.
Genau.
Und kam auf diese Münze und dann wurde diese Münze oder dieses Dings da geprägt und dann verteilt und allen ging es gut, die das hatten. Ja, und dann?
Und dann wird es interessant. Ein Straßburger Anwalt, der hieß Alphonse Ratisbon, ein Jude, ein Mann aus einer Familie mit einer langen jüdischen Tradition, der soll in das Unternehmen der Bank seines Verwandten einsteigen und man spendiert diesem gläubigen Juden eine Mittelmeerreise. Der macht also eine Reise nach Italien. Und kommt in die Kirche der Mutter Gottes in der Via delle Fratte. Mhm. Wird dich interessieren, weil die Via delle Fratte ist mitten im Einkaufszentrum. Also,
was hast du für Vorurteile mir gegenüber? Was ist, denkst du?
Nein, ich meine gar nicht, dass ich glaube, dass du eine Shopping.
Ich bin eine Shopping Queen.
Shopping, nein, das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, ich fand es immer interessant, dass die Mutter Gottes kann jetzt ja in der U-Bahn erscheinen. Auf einer Müllhalde. Sie könnte in einem Flugzeug erscheinen. Sie könnte, aber ich würde immer so denken, dass die Mutter Gottes sich so einen Ort aussucht, der sowas, ja, wie soll ich das sagen, auch so ein bisschen was Zurückgezogenes hat. Mhm. Zum Beispiel in Fatima auf einem Feld.
Ja, und jetzt erscheint die in so einer Shoppingmeile oder was?
Richtig.
Ja, aber das verstehe ich total gut. Ich meine, überleg doch mal, sie ist die einzige Körperliche da oben im Himmel und ist da mit ihren alten Klamotten, die 2000 Jahre alt sind, ist sie da hoch. Die braucht doch mal was Neues, Andreas. Was meinst du, wie das aussieht? Das zieht auch da oben bestimmt. Die muss sich doch mal dringend einfach neu einkleiden. Sehe ich das falsch?
Und da musst du Papst Pius XII. Fragen, wie er das beantworten würde, dass er für die leibliche Aufnahme von der Mutter Gottes in den Himmel war. Tut mir leid, da muss ich echt passen. Keine Ahnung, wie er sich das vorgestellt hat. Ah. Richtig ist es aber, dass dieser gute Alphonse geht also in diese Kirche in der Via delle Fratte. Und in der Via delle Fratte, das ist direkt neben der spanischen Treppe. Da gibt es also Yves Saint Laurent und Gucci und Dolce & Gabbana. Und
Prada.
Und alles das,
was wir nicht haben.
Genau, was wir uns auch nicht leisten können. Und in diesem, jetzt weißt du gesagt, das finde ich interessant, also die Mutter Gottes, du sagst, das ist der Grund, die wollte einfach mal in so ein Shopping-Distrikt, auf jeden Fall.
Also ich versetze mich ja nur in die Frau hinein. Ja, also er geht da rein, in die Kirche.
Er ist in der Kirche und in der Kirche erscheint ihm die Mutter Gottes.
Gut.
Also ich finde das immer total irre, weil durch diese Straße gehen wirklich im Laufe des Jahres Millionen Touristen, Millionen, wirklich Millionen. Also du kommst da mit dem Fahrrad gar nicht durch.
Ja, aber sie ist ja direkt, sie beamt sich ja direkt runter. Sie musste ja nicht über die Straße.
Nein, sie musste nicht über die Straße. Aber diese Kirche ist immer leer.
Ach so.
Ich denke immer, das gibt's doch gar nicht. Hier hat es eine Madonnenerscheinung gegeben. Und
ja.
In Fatima ist der Teufel los. Da sind 5 Millionen Pilger jedes Jahr.
Und vor allen Dingen, weißt du, es könnten doch auch die Frauen, die da shoppen gehen, die könnten doch ihre Männer gut in der Kirche abgeben. Also ich kenne das so manchmal in den großen Kaufhäusern. Da sind vorne immer so Sitzecken oder irgendwo sind auf den Ebenen so Sitzecken. Da sitzen dann immer die Männer und blättern so gelangweilt in der Zeitschrift oder in ihrem Handy, während die Frauen in Ruhe shoppen gehen. Und die könnte man doch einfach in die Kirche schicken dann. Wäre doch praktisch.
Beispiel. Man könnte da so eine Wartebank einrichten. Ja, also genau. Wie gesagt, ich sage immer, Millionen Pilger nach Lourdes, Millionen Pilger nach Fatima, Millionen Pilger nach Guadalupe. Diese Kirche ist immer leer, obwohl es in der eine ganz berühmte Muttergotteserscheinung gibt.
Und ist die auch anerkannt jetzt?
Die ist sowas von anerkannt. Also dieser jüdische Anwalt steht vor einer Kapelle und in der Kapelle erscheint ihm die Mutter Gottes und spricht mit ihm.
Wie lange?
Nur ein paar Minuten, also nicht so lange. Und sie erscheint ihm jetzt genauso, wie das schon die gute Kathrin gesehen hat.
Nämlich?
Auch mit diesem Kranz und also so im Licht und sagt, das ist genauso wie auf der Münze. Also ich habe so dieses Amulett, dieses berühmte Amulett von Kathrin aus der Rue du Bac. Und das habe ich also, und wenn ich das angucke, die Madonna, die ich gesehen habe, die sieht genau so aus und das entspricht, jetzt wird's interessant, der Offenbarung des Johannes.
Okay, also Johannes, jetzt machen wir gerade einen Zeitsprung, richtig? Da springen wir gerade in die Bibel rein, ist das auch richtig?
Genau.
Ah, wo springen wir denn dahin?
Ja, Johannes-Evangelium entsteht so ungefähr um das Jahrhundert.
Nee, ich meine, welche Stelle, Johannes-Evangelium?
In der Offenbarung.
Du weißt doch, ich kenne die Bibel doch auswendig. Ja, Offenbarung, genau, habe ich schon von gehört.
In der Offenbarung des Johannes, bei 12,1 wird die Mutter Gottes beschrieben.
Ah.
Und das ist auch eine ganz tolle Beschreibung. Warte, ich lese die mal vor, die ist wirklich super. Da steht nämlich, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt.
Okay, na gut, also Sonne und Mond gleichzeitig ist ja auch schon mal interessant und dann der Mond unter den Füßen und mit der Sonne bekleidet, kann ich mir nicht so viel darunter vorstellen, aber... Die 12 Sterne, ja.
Ein Kranz von 12 Sternen.
Mhm.
Siehst du? Und jetzt sieht also erst die gute Kathrin diese Erscheinung in Paris. Und unser guter Alphonse sieht das Ganze jetzt nochmal in der Via delle Fratte in Rom.
Ja, und was sagt die denn da eigentlich? Was wollte sie denn von ihm?
Sie macht ihn zum Christen.
Ach so.
Weil er wird Missionar und reist ins Heilige Land und baut christliche Gemeinschaften im Heiligen Land auf. Das ist dann hoch umstritten. Der kriegt furchtbar auf den Deckel, weil die jüdischen Gemeinden sagen, du bist ein Verräter, du hast also deine Heimat verraten, du hast deinen Glauben verraten, du bist übergelaufen zu den Christen. Das ist alles ganz furchtbar. Der hat also ganz furchtbar auf den Deckel gekriegt, der arme Kerl. Ist aber ein christlicher Aktivist im Heiligen Land geblieben, ist auch im Heiligen Land begraben worden. Und jetzt wird's interessant, jetzt kommen wir endlich zu unserer Flagge. Ein anderer Franzose, der diese Geschichten kennt, sowohl die von unserem Alphonse als auch die von der Catherine Laboure, der hieß Arsène Aitz. Der stammt aus Frankreich auch, der kennt diese Geschichten und der bekommt in den 50er Jahren vom entstehenden Europäischen Parlament den Auftrag, eine Europafahne zu entwerfen.
Okay.
Und er macht mehrere Vorschläge, sagt, könnte man so machen, so machen, so machen, so machen. Und ihm fällt aber ein, seine beiden französischen Freunde, also damals in der Rue du Bac, die Catherine und als der Alphonse, haben einen Kranz aus 12 Sternen gesehen, so wie er in der Offenbarung des Johannes steht. Und dann macht er eine Recherche und sagt, okay, die Mutter Gottes ist also erschienen mit einem Kranz von 12 Sternen. Was hatte die denn an?
Tja, keine Ahnung, ein Gewand wird sie wohl angehabt haben.
Sie trägt immer blau.
Ja, stimmt, dieses Blau. Das Blau, das wir letztes Mal in Rom auch getragen haben. Wir hatten einmal beide so was Blaues an, weißt du noch?
Natürlich,
ja.
Richtig. Wir waren beide in Blau, also wir waren auch ein bisschen blau.
Ja, na,
am letzten selten. Abend,
ein kleines vielleicht. Bisschen.
Kleines bisschen blau, kleines bisschen. Aber die Mutter Gottes trägt also blau. Und dieser Erfinder der europäischen Flagge malt also als Vorschlag, reicht er an das europäische, an den Stehen der europäischen Parlament, einen Flaggenentwurf ein. Und seine Idee ist, blau Schutzengel der Europas Maria, weil blau Farbe Marias, und 12 Sterne, die 12 Sterne der Offenbarung des Johannes.
Siehste.
Und die 12 Sterne aus der Rue du Bac und die 12 Sterne aus dem Maria-Wunder in der Via delle Fratte. Und wenn du jetzt auf die Europafahne guckst,
sehe ich eigentlich Maria. Eigentlich habe ich eine Marienerscheinung, wenn ich auf die Europaflagge gucke. Das möchtest du mir sagen.
Ja, was ich daran so schön finde, ist diese wirklich, wie soll ich das sagen, also MeToo-Geschichte der Europa ist damit so ein bisschen aufgehoben. Weil ich finde ja so diesen, man darf darüber keine Witze machen. Du weißt, der MeToo ist sehr ernst.
Ja, wie kommst du denn jetzt, wo ist denn jetzt der Move hin zu MeToo? Den habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Was? Wie kommst du da jetzt drauf?
Ja, ich rede jetzt gerne mit dir darüber, weil du wirst mich jetzt gleich furchtbar zusammen.
Ach so.
Du wirst mich jetzt ganz furchtbar in meine Schranken weisen, weil du kannst, du kannst bestimmt eine wunderbare MeToo-Geschichte erzählen. Ich erzähle sie bestimmt so.
Ach, ich könnte 10 erzählen, ja.
Genau, und du wirst mich jetzt furchtbar in meine Schranken weisen und sagen, dass ich ein alter weißer Mann bin und sowas nicht erzählen darf, richtig?
Kommt doch an, was du jetzt erzählst.
Gut, ich erzähle die Geschichte von Europa natürlich.
Ah, okay, ja, erzähl mal bitte aus deiner Perspektive.
Europa in der Mythologie ist sexy und am Strand.
Ja, gut, das ist jetzt mal deine Bewertung. Also sie ist am Strand und einfach eine Frau.
Richtig. Zeus ist im Himmel und er ist ein Schwein.
Mhm.
Also ein männliches Schwein.
Ja, einverstanden.
Gut, er sieht sexy Europa und will sie haben.
Ja.
Das ist nicht okay, richtig?
Das ist überhaupt gar nicht okay.
Siehst du.
Also sagen wir mal so, dass er sie haben will, meinetwegen, aber er darf es dann halt nicht tun.
Genau.
Er soll sich gefälligst sich im Griff haben.
Richtig, aber hat er nicht, weil er verwandelt sich in einen Stier.
Mhm.
Also dieses Ferkel will unbedingt an Europa ran und verwandelt sich in einen Stier.
Ich glaube, dass seine Chancen höher stehen, wenn er ein Stier ist und kein Mann, oder welch? Ja, obwohl, wer weiß.
Aber jetzt kommen wir zu den beiden beliebtesten Scherzfragen, was Europa angeht. Wenn du mal einen tollen Typen kennenlernen willst auf der Party und weißt nicht genau, wie du das Gespräch anfangen willst, kannst du ja sagen, gib mir mal eine Antwort auf folgende Frage. Kann Europa schwimmen?
Okay.
Kann sie nicht?
Mhm.
Und ist Europa ein bisschen blöd?
Natürlich nicht.
Doch. Weil, wie geht die Geschichte? Zeus, dieses Ferkel, verwandelt sich in einen Stier und trabt auf den Strand.
Mhm.
Europa, sexy Europa, sieht ihn kommen. Und wenn sie jetzt, statt jetzt die Gefahr zu ahnen, begrenzt sie ihn mit vielen Blumen. Sagt, ist das aber ein süßer Stier?
Das Bild kennt man, ja, das stimmt.
Sie macht also, sammelt also Blümchen. Und
aber sie ist aber nicht doof, sondern tierfreundlich und nett und sieht erstmal das Gute im anderen Wesen.
Na gut.
Kann ich ahnen, dass da so ein notgeiler Typ dahinter steckt. Woher soll sie das denn wissen?
Es wird noch viel schlimmer. Also sie begrenzt diesen Stier und findet das ganz toll. Und ihre Freundinnen sagen aber, oh, guck mal, was für ein süßer Stier. Und dann trabt Zeus so langsam ins Wasser. Und spätestens jetzt müsste Europa sagen, nee, da ist jetzt Schluss, ich bleib an Land. Was macht Europa? Setzt sich auf den Stier. Und jetzt fängt der Stier an, loszuschwimmen. Und wenn Europa schwimmen könnte, dann würde sie runterspringen und zurückschwimmen. Und
zurückschwimmen, ja.
Überhaupt kein Problem. Kann sie aber nicht.
Okay. Vielleicht war sie sehr abenteuerlustig und dachte mal, mit so auf dem Stier durchs Meer reiten, das haben wir ganz interessant.
Ja, stimmt, aber ich find's, meinst du nicht, dass sie hätte so, also meiner Ansicht nach hätte sie schon die Chance gehabt, diese Gefahr so ein bisschen zu ahnen. Sie ahnt aber gar nichts. Und der Stier schwimmt also los und schwimmt nach Europa. Und am Strand landet also der Stier mit Europa auf dem Rücken. Und was macht Zeus, dieses Schwein?
Wandelt sich zurück.
In einen Mann.
Mhm.
Und was will er?
Naja.
Mit Europas Sex.
Ja.
Und jetzt beruhigt er aber Europa und sagt, mein lieber Europa, pass mal auf, jetzt gibt's Sex. Sie ist so, soweit man das nachvollziehen kann, nur so bedingt.
Ja, wenn sie auf einmal so einen Stier in so einen Mann verwandelt und dann mit dem man gerade übers Meer geschwommen ist, auf einmal will er Sex. Das ist auch ein bisschen sehr, sehr, sehr schnell alles. Ja.
Siehst du, also es müsste so eine Kennenlernphase geben oder man schreibt sich eine Mail oder so.
Also ist schon auch ein bisschen sehr direkt. Ja.
Siehst du. Also der will Sex und beruhigt sie aber und sagt, lieber Europa, jetzt gibt's Sex, aber mach dir keine Sorgen. Was denn?
Nee, wie geht der Satz weiter? Ich musste nur so lachen. Ich weiß nicht, wie wir da schon wieder hinkommen. Du fängst immer mit diesen Geschichten an und hinterher heißt es wieder, ich wäre die Schlimme. Also, jetzt gibt's Sex. Also allein dieser Satz. Ja, hat er bestimmt genauso gesagt. In welcher Sprache haben die überhaupt kommuniziert?
Also ich schätze mal, dass er Griechisch gesprochen hat. Europa konnte wahrscheinlich auch Griechisch. Also Europa.
Gut, also jetzt gibt's Sex und dann?
Jetzt gibt's Sex und reg dich nicht auf, weil ich werde, jetzt gibt's zwar Sex, aber ich werde einen ganzen Kontinent nach dir benennen.
Ach so, als Ausgleich.
Jetzt stell dir mal vor, wie viele Frauen hatten schlechten Sex und nach denen ist kein Kontinent benannt worden.
Ich denke, auch so viele Kontinente gibt es gar nicht, um die alle zu benennen.
Siehst du, ich wollte nur sagen, wenn du das nächste Mal auf die Europafahne guckst, wirst du da mit ganz anderen Gefühlen drauf.
Ja, dann werde ich sehen, die arme Frau hat dieses Opfer gebracht.
Richtig.
Okay, ich kannte mich noch nie aus mit griechischer Mythologie, aber sie wird gerade interessant.
Ich wollte dir ja nur sagen, also diese schlüpfrige Europageschichte, die ich immer so ein bisschen, ja, meine, die kann man ja gar nicht anders als schlüpfrig nennen, oder?
Ja, oder übergriffig auch.
Ne? Ja, siehst du, übergriffig, genau, habe ich doch gesagt.
Ja, natürlich, absolut.
Absolute Mythologie-Geschichte, weil wenn dieses Ferkel, erstens ist Zeus sowieso verheiratet.
Aha.
Das kommt ja noch dazu.
Mit wem denn nochmal? Ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit dieser griechischen Mythologie. Mit wem war Zeus denn verheiratet?
Mir fällt der Name nicht ein.
Ah, beruhigt mich.
Nimm's raus. Oder lass es drin.
Lass es drin.
Mir fällt der Name
nicht so
ein.
Olympia.
Nein, ja. Sie heißt, Gott, wie heißt seine Frau?
Noch kriegen wir mir 100 Leser. Oh Gott, wir müssen schnell nachgucken.
Okay, wir gucken es nicht nach. Zeus ist definitiv verheiratet, das weiß ich ganz
mit
genau.
Mit seiner Frau nämlich.
Mit seiner Frau. Und deswegen ist es auch nicht okay, dass er im Himmel sitzt, also auf dem Olymp, guckt nach unten, sieht sexy Europa und verwandelt sich dann gleich in einen Stier. Das ist ja nicht okay.
Nee, und noch so eine Lügengeschichte und so. Und entführt die dann ja auch. Und dann,
ja, aber nee, das finde ich jetzt nicht. Also das finde ich jetzt gemein, weil...
Also du meinst, sie springen freiwillig drauf, meinst du?
Europa hätte doch einfach den nicht begrenzen drauf und sich nicht auf den Stier draufsetzen.
Ja, sie hat ihn halt für einen Stier gehalten. Du kannst ja nicht irgendwie dich vorgeben. Also so, das war ja ein Wolf im Schafspelz im Prinzip. Ein Wolf im Stierpelz. Das ist ja auch nicht so nett.
Aber... Heike, du musst doch schon.
Sie hätte mehr Lebenserfahrung haben können.
Also, du musst doch schon ein bisschen blöd sein, wenn der Stier anfängt, ins Wasser zu traben und du kannst nicht schwimmen. Dann wirst du doch sagen: Ach komm, Stier.
Vielleicht wollte sie ihn retten, sie wollte ihn zurücklenken, weil sie so ein gutes, zartherziges Wesen war. Sie hat sich gedacht: Ich gehe da drauf und dann lenke ich so an den Hörnern ihn wieder zurück an Land. Und dann schwimmt der immer weiter. Ach, was weiß ich denn?
Du meinst, es war so das Care-Gehen?
Ja, vielleicht. So ein bisschen kümmern und so. Ein bisschen ihn retten vielleicht. So ein Helfersyndrom hatte sie vielleicht. Helferinnensyndrom. Ich will es nicht hoffen. Meinst du nicht, dass wir gerade so ein bisschen abkommen vom Thema?
Ja, mussten doch über die Europafahne reden.
Bitte.
Meine Liebe, das ging ja nur mal nicht anders. Da mussten wir, wie gesagt, wir haben das jetzt geklärt mit den 12 Sternen, mit der blauen Farbe, dass es die Europafahne ist und dass auch damit diese ganze Europageschichte jetzt so ein bisschen exorziert ist, die ja wirklich nicht so schön ist.
Okay, du meinst, Maria und ihre Sterne haben es jetzt wieder gerettet, die Vorgeschichte?
Maria und ihre Sterne haben jetzt so eine, man sagt heute, es gibt also Kritik an der Europafahne, weil viele sagen, diese 12 Sterne, das ist ein christliches Symbol, das wollen wir nicht, wir wollen Europa haben, das ist also Konfession und bla bla bla. Und die Befürworter sagen, diese 12 meint einfach nur eine Einheit.
Okay.
Weil du weißt ja, die Zahl der Mitgliedsländer der Europäischen Union ist nicht 12. Du weißt, in der amerikanischen Fahne betreffen die Staaten, die einzelnen amerikanischen Staaten. In Europa fragt man sich, wieso, wir haben noch viel mehr 12, Staaten.
Genau. Wieso sind aber es wird ja auch nicht aussehen, wenn da so viele drauf wären. So Sterne meine ich, das ist dann so unregelmäßig. Ja.
Ich wäre also ganz klar dafür, dass wir ganz klar das lassen mit der Fahne.
Ich finde die ganz super. Jetzt? Ja, ist so eine interessante Geschichte.
Ja. Siehst du? Und wir müssen, ich habe, vielleicht sollten wir doch so eine kleine Klammer machen das nächste Mal, weil es gibt ja so die ein oder andere MeToo-Geschichte in der Bibel, die sehr ähnlich, also nicht ähnlich ist sie, also auch sehr, ja, wie soll ich das sagen, doch sehr, da gibt es diesen ganz berühmten König, also der David, der steht auf dem Dach und sieht also eine super sexy Frau, die badet gerade und was dann kommt, das ist nicht schön.
Also für die Frau und für ihn ist es wahrscheinlich schön. Kann ich mir das, oder wie sieht es
aus? Für alle Beteiligten, aber ich glaube, das erzählen wir besser das nächste Mal. Wir können ja nicht zwei schlüpfrige
Geschichten. Also jetzt sind wir, statt der Wunder machen wir jetzt die MeToo-Geschichten der Bibel als nächstes. Das ist aber auch wild.
Ja, gut, wir machen. Ich habe ja nur gesagt, wir müssen es bei dieser einen MeToo. Ja. Also, wir müssen doch mal über Europa reden. Wie soll
ja,
ich
das
über
alles Europa gut. reden? Ich habe überhaupt keinen Vorwurf erhoben, in keinster Weise.
Ich danke dir.
Ich schäme mich dafür, dass ich so wenig Ahnung von diesem ganzen griechischen Mythologiekram habe. Hat mich nie auch nur ansatzweise interessiert. Obwohl, wenn du es erzählst, finde ich es eigentlich ganz lustig.
Siehst du, und ich freue mich ja darüber. Jetzt, außerdem hast du letztens zwei Dinge gelernt. Europa ist ein bisschen blöd und Europa kann nicht schwimmen.
Das hast du aber jetzt gesagt. Ich habe gesagt, sie hat ein Helfersyndrom, sie hat es nur gut gemeint. Und was täuscht denn der Sack sie so?
Gut, also dann belassen wir es dabei. Europa hatte ein Helfersyndrom. Das ist ja eigentlich eine hochpolitische Diskussion, die wir gerade führen. Oh, aber angesichts dieser ganzen...
Bitte nichts schreiben, liebe Leute, nicht keine Mails bitte dazu. Ihr wisst es alles besser. Wir akzeptieren, dass ihr das da draußen alles besser wisst.
Gut, das akzeptieren wir. Das finde ich wunderbar.
Ja. Und zack, ist schon wieder eine Stunde rum. Und sonst so in Rom, was macht denn der Papst jetzt gerade so? Plant er schon wieder irgendwas?
Der Papst setzt seine Politik fort, Frauen in die Kirche zu holen.
Ja, das habe ich gelesen. Also nicht in die Kirche, aber so in so ein paar Ämter.
An die Spitze des Vatikans, ja, es gibt immer mehr Ämter.
Das klingt, wenn du das sagst, klingt das immer natürlich sensationell, aber das sind natürlich so ein paar Ämter innerhalb der Kirche, aber es hat nichts natürlich mit Verbreitung des Glaubens zu tun, was die Frauen da dürfen. Die dürfen die Zahlen machen.
Ja, aber es ist schon erstaunlich, dass er da so viel Wert drauf legt. Das finde ich schon ganz interessant.
Ja, finde ich auch.
Und spannend wird jetzt, wie dieser Herbst weitergeht, weil er muss sich also dringend um das Geld kümmern. Das wird also das Finanzloch wird immer größer. Da muss wirklich was passieren. Ich bin gespannt, was mit Deutschland passiert, weil also da wird sich irgendwann mal eine Einigung anbahnen oder nicht. Also da gibt es ja immer noch viele Leute, die auf dem Kriegsfuß sind und das alles nicht so toll finden. Und ich bin mal gespannt, bald kommen ja auch Zahlen über die Audienz. Das ist ganz wichtig für Päpste, weil der Erfolg von Päpsten wird auch immer so ein bisschen an Jahreszahlen gemessen, wie viele Leute bei den Audienzen sind.
Stimmt, das haben wir ganz am Anfang mal besprochen, da war es noch nicht so viel, ne? Aber ich glaube, er hat ganz gut aufgeholt, oder?
Das verrate ich jetzt noch nicht, aber das...
Aber du weißt es? Oder sagst du, das verrate ich dich, weil du das gar nicht weißt?
Doch, ich weiß es schon, aber ich weiß, dass die gerade auch an den Zahlen nochmal rechnen.
Gut.
Deswegen für die nächsten Folgen, denke ich mal. Und dann müssen wir ja endlich, was heißt denn müssen wir? Ich würde mich so sehr darauf freuen, wenn wir jetzt mit dem Petersdom anfangen können.
Stimmt.
Der wird doch 400.
Richtig, da hast du mir doch irgendeine Überraschung schon mal so ein bisschen angekündigt. So in jeder Folge wolltest du mir irgendwas Besonderes über den Petersdom sagen.
Natürlich. Also wir wollten zum Beispiel, wir hatten eine Folge machen über die Frauen im Petersdom.
Das habe ich mir natürlich gewünscht. Ja.
Also wir machen Frauen im Petersdom, dann machen wir natürlich die Leichen im Petersdom.
Mhm. Die Frauenleichen im Petersdom.
Nein, es gibt die ausgestellten Leichen, sind alle Männer. Dann machen wir natürlich die Geheimnisse des Petersdoms, die geheime Tür des Petersdoms. Also da haben wir eine ganze Menge. Wo ist denn jetzt
Verbrechen der Verbrechen im Petersdom? Gibt es auch so True Crime und so?
Ja, Verbrechen im Petersdom gibt es natürlich auch. Dann diese unglaubliche Zeit, als es im Petersdom ein Wolfsrudel gab.
Wie bitte? Mittendrin im Petersdom?
Ja, im Petersdom hat es so eine Zeit gegeben, in der die Wölfe im Petersdom ihre Rudel untergebracht haben.
Aha.
Wie du weißt, ist das Symboltier der Stadt Rom ja die Wölfin. Aber die Wölfinnen sollen nach den Berichten der Zeitgenossen wirklich im Petersdom gewesen sein. Der Zeitgenossen war es ein Stall. Darüber werden wir auch berichten. Und natürlich müssen wir über die vielen Wunder berichten, die im Petersdom passiert
sind. Ach, natürlich die Wunder, genau. Ach, und siehst du, ich habe hier mein schönes Marienwunderquartett. Ja, da wollte ich ja eigentlich noch die ganze Zeit nachgucken, ob hier unsere Wunder da drin sind. Das spielen wir dann mit unseren Mitreisenden in Rom, spielen wir Marienquartett. Herrlich. Sämtliche Erscheinungen sind da drin. Kann man mal so.
Super.
Kann man immer so gucken. Guck mal, die Kategorien. Zeugen, wie viele Zeugen, Anzahl Erscheinungen, Zeitraum, Wunderheilung, wie viele Pilger pro Jahr. Ah, da kann man aber richtig loslegen.
Und ich wünsche mir, dass wenn wir mit den Gästen in Rom sind, wir zur Marienerscheinung in die Via delle Fratte gehen.
Kommt die dann, Maria?
Das wäre natürlich ganz toll. Aber wir probieren zwei Sachen aus. Versuchen das mit dem Segensbütchen in der Peterskirche mit dir und gucken, was da mit dir passiert.
Ja, genau. Ich werde gesegnet.
Genau.
Genau, danach wird alles anders in diesem Podcast.
Genau, ich bin mal gespannt. Also vielleicht, was dann passiert? Vielleicht verschwindet deine helle Haut.
So, ja, das ist, also das sind ja schon wieder Ideen, die du dir hast. Hier, der Body-Shaming hier. Ja, okay.
Okay, oder ein inneres Licht leuchtet in dir.
Vielleicht schon eher. Vielleicht einigen wir uns eher auf das innere Licht.
Ja, das finde ich ganz toll.
Ja, ich bin sehr gespannt. Gut. Und die große Erleuchtung kommt dann. Gut, die große Erleuchtung und dann kommt Maria in die Kirche und dann ist alles gut. Nein, da machen wir uns natürlich nicht drüber lustig, um Gottes Willen.
Nein, zumal wir über die modernen Marienerscheinungen müssen wir auch noch das nächste Mal mal reden. Ah, es gibt ja schon wieder eine neue. Ja, es gibt eine neue Erscheinung, die so ein bisschen kritisch ist. Und da weiß man nicht genau, was damit passiert.
Ah, wann war die denn?
Ja, jetzt.
In diesen Wochen? Ach was, und das habe ich nie mitgekriegt. Wo war die denn?
Ich würde sagen, das erzähle ich dir das nächste Mal.
Ah, jetzt aber kleine Stichworte noch. War das in
Italien? Ganz in der Nähe von Rom, ja.
Natürlich, natürlich. Und einer Nonne erschienen oder?
Nein, eine Hausfrau.
Aha, aber wieder eine Frau. Siehst du, die redet auch einfach lieber mit Frauen.
Das ist ja auch okay, oder?
Finde ich völlig okay. Ich verstehe das auch. Ich warte.
Dennoch finde ich diese anderthalb Stunden Gespräch mit Maria, ja, das finde ich faszinierend.
Ja, finde ich auch, also wirklich. Das hätte ich auch gerne mal so im Wortlaut gehabt, was die da alles besprochen haben.
Ja, eben. Aber leider ist sie so früh gestorben. Also sie hat kein Protokoll angelegt oder so. Aber
ja, gut. Werde ich jetzt die ganze Nacht drüber nachdenken. Okay, wir verbleiben bis nächste Woche und machen da wieder wilde neue Geschichten. Und ich freue mich drauf. Und, ne? Und du ziehst jetzt dein Radrennshirt wieder aus oder behältst du den Rest des Tages?
Nein, ja. Ich ziehe mein Radrennshirt jetzt wieder aus und ich fahre jetzt ins Schwimmbad.
Ach, oder ans
Meer, eins von beiden. Dieser lange Tag, ich bin so gekocht.
Das glaube ich. Ja, und dann diese Gäste ohne BH, da ist aber auch was los bei dir. Ich kann nicht mehr. Ah, wunderbar. Ich freue mich und sage bis nächste Woche.
Mach's gut, meine Liebe.
Tschüss. Ciao.
Und Heike, du musst mir diesen Nachtrag noch gestatten, sonst kriege ich von meiner Frau auf den Deckel. Die Frau von Zeus heißt natürlich Hera.
Hera. Und war das nicht die Göttin der Frauen auch sogar? Die Göttin der Frauen, der Familie und so weiter? Schutzgöttin, Mondgöttin, alles?
Also wenn du das nicht weißt, ja, wer die Frauengöttin ist, dann...
Ich bin auch gerade erschüttert. Ja, ich bin es auf jeden Fall nicht, das merke ich gerade. Aber egal. Okay, Hera, merken wir uns. Wieder
und
was
wichtig
gelernt.
Ist ja auch nur, er war verheiratet. Guckt aus dem Himmel nach unten und statt die Finger bei sich zu belassen, verwandelt er sich in einen Stier.
Ja, vielleicht haben die ja eine offene Ehe geführt. Weißt du ja alles nicht.
Ja, das ist ja noch viel schlimmer.
Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir sollten, bevor es hier alles schlimmer wird, wir hören auf. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion. Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch. Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.